hast gesagt, ich soll langsam und leise reden.
Ja.
Weil du Kopfschmerzen hast?
Ich habe Kopfschmerzen heute.
Das heißt, du würdest richtig auf die Nerven gehen, wenn ich so ein bisschen lauter und schneller rede.
Ja. Also so wie immer.
David, wir haben 32 Grad, die Nacht hat es gewittert, die nächste Nacht wieder Haufen Regen, Luftfeuchtigkeit zwischen 70% und 80%. Ich habe einen Antrag zu stellen.
Ein Antrag?
Nicht an dich, eher so einen formellen Antrag. Oh. Aber muss ich genehmigen lassen von dir. Machen wir heute verkürzten Unterricht?
Verkürzter Unterricht? Ja. Nee, wir haben letzte Woche 2 Stunden gemacht. Ja. Wir haben überzogen letztes Mal. Ich glaube, heute können wir, wir gehen in die Ferien,
aber nur verkürzter Unterricht. Nächste Woche sind wir wieder da.
Okay.
Ja, aber um so ein bisschen das Gefühl reinzubringen, guck mal, wie ich mir die Brücken schlage für meine Nicht-Faulheit, habe ich gar kein Trivia mit, sondern ein Spiel. Ein Spiel.
Ich liebe Spiele.
Und ich habe mir diese Regel überlegt. Es ist ein ganz einfaches Spiel. Und immer, wenn ich versuchen wollte, mich schon Antworten zu überlegen, habe ich sofort gesagt, nein, überleg dir nichts. Wirklich jetzt. Das ist sonst unfair David gegenüber. Der hat ja keine Überlegungszeit.
Ja.
Die möchte ich auch nicht haben. Das Spiel ist ganz einfach. Bist du bereit?
Ja.
Wir reden ja heute unter anderem über Blue Beetle.
Ja.
Blue Beetle ist schon mal raus als Lösung, ja?
Ja. Du willst jetzt DC-Helden machen.
Nein. Wir machen abwechselnd Helden aller DC, Marvel, was auch immer gab, die einen Tiernamen beinhalten. Wenn ein Tier schon genannt wurde, ist raus. Also wenn jetzt zum Beispiel Blue Beetle, darf es nicht Beetlejuice, Beetleman, Beetle irgendwas.
Ach so, okay? Egal was für Figuren.
Egal was, also ich sag mal, meine Eröffnung wäre jetzt Ant-Man zum Beispiel.
Ja.
Okay, soweit verstanden. Ja?
Ja.
Okay, bist du bereit?
Ja.
So lange kann es ja nicht gehen.
Ich bin jetzt schon raus.
Wirklich? Also Ant-Man.
Ja. Ich sage Sharkboy. Von Sharkboy und Lava Girl.
Gibt's sie wirklich, ja?
Nein, klar, das ist okay. Von Robert Rodriguez.
Okay, dann nehme ich Spider-Man.
Dann sage ich, oh Gott, ich sage...
Komm, der bekannteste, David, der bekannteste fast aller.
Von Batman.
Batman.
Ja, richtig. Batman.
Dann nehme ich Hawkeye.
Hawkeye, oh Gott, jetzt komme ich schon wieder. Ich sage natürlich, brauchen wir uns gar nicht lange überlegen. Gibt es was mit Schlangen? Snake, Plissken. Snake Plissken, na klar, die Klapperschlange. Snake Plissken.
Ist der ein Superheld?
Das ist ein Held.
Okay.
Sind es nur Superhelden?
Ja, ich meinte bei Superheld. Beetlejuice. Ist schon okay. Das habe ich jetzt nur so, da ging es mir darum zu zeigen, dass Beetle weg ist. Da wollte ich nur irgendwie, habe dich ein bisschen...
Also wir reden
nein,
nur
wir
über
können
Superhelden.
Snake Dings nehmen. Ist okay, ist verkürzter Unterricht. Ich nehme Catwoman.
Au. Catwoman, ja. Dann sage ich... Gott... Dafür ist mein Gehirn heute. Ich habe Kopfschmerzen, Mann.
Du hast gesagt, du freust dich so auf Spiele.
Dann Giraffenman.
Giraffo.
Giraffo? Was gibt's denn noch? Nee.
Nee?
Fisch. Aquaman geht nicht. Was hast du noch?
Dr. Octopus?
Stimmt.
Den würde ich nehmen.
Ist natürlich kein Held.
Falcon? The Falcon?
Falcon, genau, ja.
Falcon?
Igel, ja, Sonic the Hedgehog.
Sonic, es muss doch aber noch irgendwas von wegen...
Sonic the Hedgehog, da ist der...
Ist okay.
Gut, der heißt natürlich nicht...
Was ist mit so einem Rhino oder so? Wird es doch wohl jemanden geben? Also jetzt bei den...
Na, Rhino ist ein Bösewicht bei...
ja, dann kommen auch die Ninja Turtles natürlich, ne?
Turtles,
also die Turtles.
Exakt.
Wo, in welchem ist noch der Name drin? In Tiger Lily.
Nein.
Ja. Na gut.
Das ist ganz schön kompliziert.
Es gibt richtig viel. Ich wollte ursprünglich gucken, wie viele Superhelden gibt es denn? Und du findest endlose Listen, habe ich gleich wieder zugemacht.
Ja.
Ich glaube, du steckst dir Handy über den Kopf zusammen, wenn du einmal bei Marvel guckst. Wolverine. Muss auf jeden Fall rein. Irgendwas mit Phoenix muss bestimmt auch geben. So eine epischen.
Stimmt, ja. Phoenix. Klar. Phoenix ist doch die...
Die Dings in X-Men.
Jean Grey.
Und dann muss es noch geben... Irgendwas Fischiges. Whale.
Was Fischiges?
Dolphin.
Wal.
Doll. Nein.
Mark Wahlberg.
Ja?
Ja.
Elephant.
Nee, mit Elephant.
Benjamin
Blümchen.
Okay, gut. Das war statt einem Trivia heute. Es sollten Superhelden sein, in den Tieren vorkommen. Es gibt aber noch viele mehr. Es muss doch so Kakerlakus oder so geben.
Kakerlakus, ja.
Kakerlakus. Cockroachio.
Es gibt das Pferd Roach bei The Witcher.
Ja.
Ja, und das ist heldenhaft, finde ich. Ich habe tatsächlich mich vorhin auch extra wegen Blue Beetle mal in seine Historie reingelesen. Da würde ich sagen, kommen wir nachher, wenn wir über den Film sprechen.
Ja, erst einmal begrüßen wir die Leute.
Wie denn?
Mit
herzlich willkommen.
Schmerzlich. Drillwommen.
Zu?
Drei, wie Schnech und Spackel.
Spafel. Wir haben letzte Woche ein paar Fragen bekommen.
Worüber?
Es gab diesen Punkt, wo Daniel Schröckert, unser Gast letzte Woche, der endlich mal gekommen ist, der hat sich vorgestellt ganz am Anfang und du hattest ihm dann die Frage gestellt, ey, erzähl doch mal was zur Coupé. Und viele haben uns gefragt, ey, sag mal, habt ihr da geschnitten? Da muss man sagen, wir schneiden hier im Podcast eigentlich fast nie, ja, außer wir erzählen wirklich harten Blödsinn oder verschwafeln uns mal. Aber da haben wir schon ein kleines Segment von, ich sag mal, 15 Minuten rausgenommen und nicht um Daniel zu schämen, sondern Daniel ist jemand, das weiß er auch selbst, der, wenn du den lässt, dann, also der hört nicht auf, ne? Und er erzählte dann über den Bewerbungsprozess beim Bauer Verlag und wie er reingekommen ist.
Leute, die sich mit ihrem nackten Bauch an Gebäudewänden reiben.
Das habe ich erzählt. Das habe ich erzählt. Willst du damit sagen, dass die Geschichte nicht total spannend war? Aha, da haben wir es wieder.
Ich habe das sogar Gina erzählt.
Ja, sie wird es ja gehört
haben.
Weil
ich so dachte, wenn ich Uke so sehe, ich kann es mir richtig vorstellen.
Ja, ja. Ich komme mit Uke super klar, aber damals dachte ich kurz,
Der wirkt für mich immer so wie so eine Legende, weil irgendwie kennen den alle.
Ja.
Und ich so gar nicht. Und wenn ich ihn treffe, ist er immer super freundlich,
ja, ganz
aber auch so ganz verrückt,
ja.
Habe ich das Gefühl. Ich glaube, der ist, ich weiß nicht, der...
Ich war mit ihm mal in Island bei so einem
Spiele-Event. Ja, allein schon das.
Und da habe ich mich tätowieren lassen und der hat das gefilmt.
Warum ist der in Island mit dir?
Was macht der?
Der hat doch auch irgendwas mit der Witcher-Reihe irgendwie voll oder hat das Pferd gesprochen oder irgendwas war doch da auch
der
mal.
Der hat alles, der Mann, der ist in irgendwelchen Uke-Bosse, um hier den Namen mal einzuwerfen, ja, für diejenigen, die gar nicht
also
wissen.
Also kein Disrespect, ich habe mit ihm selbst nie
länger
als
ganz
drei
viele
Minuten
Sachen
geredet.
Und ist tatsächlich, er ist Professor für Game-Entwicklung, glaube ich, hier an
also
der...
Also Professorentitel, ja, also nicht irgendein sogar, Ehrenprofessor, ist richtig?
Ich glaube, der ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das vielleicht ein...
Oder nicht, dass das
ist.
Eine Mythos und alles.
Nein, ich war sogar schon bei ihm an der Uni.
Vorlesung.
Wir haben, genau, in einer der Vorlesungen hat er mich als Gast dabei gehabt, wo ich über Spielejournalismus gesprochen habe. Ich war also da, es ist kein Mysterium, das man nicht hätte aufklären müssen. Aber um es nochmal zu sagen, Daniel hatte sich dann ein bisschen verheddert und wir dachten so, ey, wir haben noch kein Trivia, wir haben noch nicht den Podcast eingeleitet und sind aber trotzdem schon viel zu lang und der Podcast ging schon fast 2 Stunden. Deswegen haben wir da ein bisschen gekürzt, was wohl aufgefallen ist. Da Entschuldigung an Daniel und an euch, aber sagen wir es so, ihr habt jetzt keine Informationen verpasst.
Das ist schon mal ein Teil von unserer Hidden-Folge, die eines Tages rauskommt.
Es kommt mal eine Hidden-Folge?
Sachen, die geschnitten wurden vielleicht.
Es wird aber auch Zeug geschnitten, das wollen wir nicht, dass es rauskommt. Weil du ganz oft dich im Ton vergreifst, Robert. Das wissen die Leute.
Ich wäre gespannt, mal wirklich alles zu hören, was wir geschnitten haben, dann mal auszuwerten,
wer
sich wo vergriffen hat.
Ich habe ein Video von Kopfkino, das wirst du auch noch kennen. Da sind wir mal völlig entgleist.
Das hast du noch?
Du übrigens, ja, ja.
Das ja, ich weiß.
Das habe ich aufgehoben.
Ich glaube, ich erinnere mich. Das hast du aufgehoben?
Ich
mache es hier auf einen auf Edgar, wie heißt der?
Edgar Wallace.
Nee, der andere Edgar mit Nachnamen Edgar, FBI-Chef Edgar.
J. Edgar Hoover.
J. Edgar, nee, mit der Mitte ist Edgar,
ja, ja.
J. Edgar Hoover. Giftschrank, ja?
Ja, der Giftschrank. Wenn du mir mal blöd kommst, dann werde ich einfach bei mir so einen großen Pixel drüber setzen, damit die Leute denken, wer ist denn der Typ da neben ihm?
Was ist das für ein Pixel über Davids Penis?
Was hast du zuletzt gesehen, Robert?
So, was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe den Kandahar nachgeholt, von dem Daniel ja schon gesprochen hat. Wir haben uns beide Heart of Stone angeschaut. Das neue Action-Krach-Ding auf Netflix.
Mhm.
Ne?
Ja.
James Bond und Ethan Hunt müssen aufpassen.
Aber richtig aufpassen.
Und dann haben wir beide Blue Beetle geschaut.
Ja.
Der erste lateinamerikanisch besetzte und auch hinter der Kamera, glaube ich, sehr viel Superheldenfilm, in dem Fall aus dem Hause von DC. Die drei Sachen habe ich zuletzt gesehen.
Ich habe noch Past Lives endlich mitgebracht. Der startet nämlich diese Woche.
Lives oder Lies? Lügen.
Lives. Past Lives, vergangene Leben. Von dem ich euch unbedingt erzählen möchte.
Okay. Wollen wir damit anfangen?
Können wir machen.
Ja?
Ja.
Darf ich raten?
Was, wie raten?
Naja.
Hau raus.
Das ist ein Mystery-Thriller?
Mhm.
Wirklich?
Ja, erzähl weiter.
Ach so.
Ich will jetzt keine...
Past Lives, ganz einfach. Also Past Lives ist so ein Ding, von dem hat David schon vor einem Dreivierteljahr gehört, weil der so durch kleine Festivals getingelt ist, so ein Tribeca und so.
Ja.
Und er hat da aufgehorcht und gehört, oh, der ist spannend. Und dann hat er gemerkt, Mann, aber warum kommt der in Deutschland nicht raus? Und hat dann gesehen, oh, den gibt's schon über VPN. Und dann konnte er Past Lives über von einem Bekannten auf einer Plattform irgendwo schauen.
Aha.
Und das ist die Geschichte von einem Mann, der durch die Straßen von London wandelt, Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dieser Mann, du weißt erstmal gar nicht so richtig, was ist mit ihm? Du merkst, er hat so eine Melancholie, er läuft, die Atmosphäre, und du kriegst aber früher oder später mit, der ist so eine Art, wie so eine Art Medium und kann quasi in die Geschichten der Menschen um sich herum schauen. Und er ist selbst aber ein Verstorbener. Was wir gar nicht, das ist das Gute an dem Film, wir erfahren das nicht am Ende des Films als großen Twist, sondern das webt sich relativ früh schon ein, dass man das spürt. Und das ist nicht so der große Moment, weswegen auch die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, überzeugen darf. Und da verdichtet sich so eine Atmosphäre von dem schönen London vergangener Jahrzehnte, aber vor allem die Geschichte seiner Frau, die er früh verloren hat, seines besten Freundes und auch die Frage, wie hätte alles sein können, wenn es anders gewesen wäre. So.
Ja, danke. Damit.
Komm, ist vielleicht nicht der uninteressanteste Film.
Ja, wobei ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, er läuft da lang und er kann aber...
Ich hatte so die ganze Zeit hier, ist das Ding, was ist denn das hier, I'm an Englishman in New York. York.
Ja.
Irgendwie hatte ich gerade so dieses Bild im Kopf, so die Straßenlagen, dass jemand in London und so.
Also wirklich komplett vorbei, also mehr geht gar nicht. Es ist ein südkoreanischer Film von der Regisseurin Celine Song, der... letztes Jahr, glaube ich, auf ein paar Festivals gezeigt wurde, aber ich habe den nicht über VPN geguckt, sondern der wurde uns relativ früh in der Pressevorführung gezeigt und wurde jetzt aber verschoben auch, weil, und das habe ich im Filmstarts-Podcast Leinwandliebe gehört, da meinten sie, dass der wohl wegen Barbenheimer verschoben wurde. Die haben da gesagt so, okay, nee, unsere kleinen Filme wollen wir ja auch eine Chance geben und Barbie und Oppenheimer sind immer noch so stark. Jetzt Barbie bei insgesamt fast 1,2 Millionen Milliarden Dollar.
In Deutschland über 4 Millionen Kinobesucher.
Ja, mega krass. Und deswegen haben sie den verschoben, aber jetzt kommt er endlich. Es ist die Geschichte.
Diesen Donnerstag, also heute.
Genau, es ist die Geschichte von zwei Kindern. Ganz am Anfang in Südkorea gehen sie beide auf die Schule und der Junge begleitet das Mädchen immer nach Hause. Du merkst, der Junge ist ein bisschen verschossen. Und irgendwann sagt das Mädchen, das mit ihm sehr gerne auch zu tun hat, sie zieht mit ihren Eltern nach Amerika, weil sie da ein neues Leben beginnen wollen. Und der Junge...
Das ist schon auch die Fremde dann in der Ferne, ne? Also es gibt...
Genau, ja. Und ich glaube auch, jemand erwähnt mal das Wort London im Film. Ich denke, und einer ist ein Mann. Also so weit warst du jetzt gar nicht entfernt. Ja,
und das nahe am 19. Jahrhundert.
Genau. Und dann vergehen Jahre. Es vergehen Jahre, sie lebt dann schon in den USA und eines Tages denkt sie sich, ne, sie quatscht, glaube ich, mit einer Freundin und aus Langeweile, wie man das manchmal so macht, wenn man so im fortgeschrittenen Alter ist, man geht auf Facebook und guckt, sag mal, wie geht's eigentlich Person XY, die ich noch aus der Vergangenheit kannte?
Und die
kannte.
Ist jetzt so Anfang 20 oder schon in den 30ern?
Die ist schon so Mitte 20, würde ich sagen, in diesem Punkt. Das ist natürlich, wird von einer Schauspielerin gespielt, der Film springt dann nochmal. Und sie ist natürlich immer gleich alt und deswegen ist es schwer, sie da zuzuordnen. Aber ich würde sagen, so Mitte 20 und sie geht auf Facebook und sieht dann, oh, er hat mich da aber schon bereits angeschrieben irgendwo. Er hat mir eine Nachricht geschrieben, wie es ihr denn geht. Und du merkst, der Junge konnte das kleine Mädchen nie vergessen. Jetzt sind da beide Erwachsenen, sie nimmt Kontakt mit ihm auf. Und sie fangen dann an, über Zoom zu sprechen. Sie in New York, er immer noch in Südkorea mit seinem eigenen Leben. Und dadurch stellt sich irgendwie so eine...
Ich frage mich gerade, für uns wirkt das wahnsinnig weit auseinander. Aus US-Sicht ist das gar nicht so weit auseinander, ne? So die Weltkarte. Nun hast du über Ostküste gesagt. Sie ist New York, nicht LA.
Ja, genau. Sie ist Ostküste. Wie weit das ist, das wird schon das wahrscheinlich genauso weit weg sein wie von uns, würde ich vermuten, oder? Auf jeden Fall, du merkst, während sie auch sprechen, er ist immer noch angetan. So ist es ja manchmal, wenn man sich irgendwie früh in jemanden verliebt hat, dann hat man vielleicht auch so eine irrationale Verbindung zu jemandem. Und bei ihr merkt man nie so richtig, hat sie dieselben Gefühle, aber es entsteht dann so ein bisschen was während dieses Calls. Und daraus, ich weiß gar nicht, ich habe in meiner Kritik schon ein bisschen mehr verraten, weil der Film eigentlich, da ist gar nicht wichtig, wie viel man über die Handlung weiß, sondern eigentlich das, was dazwischen passiert. Weil der Film ist einer, der vor allen Dingen auf dieser menschlichen Ebene sehr, sehr gut funktioniert. Sie werden dann nochmal, wird der Film springen, und zwar 15 Jahre. Und irgendwann reist er aus Südkorea nach Amerika. Das Ding ist aber, sie ist zu dem Zeitpunkt schon verheiratet. Und da entstehen dann Verbindungen, die eine große Erzählung über Liebe aufmachen, die so ehrlich und so natürlich wirken, wie man das im Kino ehrlich gesagt lange nicht hatte. Ich hatte gestern, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung war die Überschrift endlich mal ein Film über die Liebe und das Leben, wie sie wirklich ist. Und das kann man gar nicht deutlicher unterstreichen, weil der Film extrem schlau geschrieben ist. Also er ist hochambivalent, weil Liebe ja, ne, so wie ich schon sagte, es wird nie so ganz klar, wie sind die Gefühle beider zueinander. Bei ihr hat man ein bisschen fast das Gefühl, dass sie auch die Kommunikation aus Langeweile übernimmt. Man merkt auch, sie ist jetzt in New York, sie ist an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben und er führt noch dieses rückständige Leben. Und dadurch entsteht so auch so ein Verhältnis zwischen den beiden, wo man fast sagen kann, sie guckt von einer gewissen Ebene auf ihn herab. Und später entstehen Dinge, die sich unangenehm anfühlten. Also es gibt dann in einer Bar eine Szene, die fand ich kaum zu ertragen, weil es auch toxische Elemente darin gibt. Und dadurch ist dieser Film so wie die Liebe selbst, die ja, Liebe ist ja nicht nur schön. Liebe ist manchmal auch nicht zu beschreiben. Sie ist manchmal schrecklich, manchmal tut sie weh. Und manchmal ist sie eben auch toxisch und manchmal kann aus diesem Toxischen aber auch wieder was Gesundes entstehen. Und das fand ich brillant beobachtet. Es ist ein relativ langsamer Film, aber ist so typisch für die südkoreanischen Filme in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, einer, der nicht nur fantastisch gespielt ist, sondern auch mit genau dem richtigen Fingerspitzengefühl inszeniert ist, der ganz viel Interpretationsspielraum auch offen lässt, weil es keine klaren Antworten auch für die Gefühle der beiden gibt. Ein amerikanischer Film würde dir die ganze Zeit erklären, so empfindet der eine, so empfindet der andere. Beide sagen sich das auch ins Gesicht, aber hier wird gar nicht viel geredet. Also beide sitzen sehr häufig, auch als sie sich dann irgendwann treffen, voreinander und wissen nicht, was sie sagen sollen, weil sie teils verschämt sind, weil sie Angst haben, mit dem anderen zu sprechen. Und vieles funktioniert dann auf so einer unterschwelligen Ebene. Wie das, glaube ich, auch ist, wenn du so ein erstes Date hast und voreinander sitzt und denkst, boah, ich habe mich voll auf die Person gefreut, aber was erzähle ich jetzt mit der? Und dann kommen so Ängste kicken rein und Selbstzweifel. Und das porträtiert dieser Film fantastisch. Und das Ende, die letzte Szene ist eines der schönsten Enden, eines der traurigsten Enden, beziehungsweise traurig will ich gar nicht sagen. Es ist irgendwie, es hat was ganz Faszinierendes ausgelöst, weil ich dachte, boah, das ist ja endlich mal wieder ein Ende gewesen. Da bin ich kurz sitzen geblieben im Kino, was ich ja normalerweise nicht mache. Ganz fantastische Schlusssequenz, die einem so ein bisschen das Herz in der Brust durchwirbelt. Deswegen möchte ich euch unbedingt Past Lives empfehlen. Einer, der jetzt seit Monaten so in diesem, ja, in dieser Indie-Blase kriegt er viel Bass. Also sehr, sehr viele gute Kritiken, wird auf vielen Listen, die von den besten Filmen jetzt schon des Jahres sprechen, wird der hochgehandelt. Ich kann euch nur empfehlen, am 17., wenn ihr auf so kleines, stilles Kino auch steht, dann geht da rein. Es war ganz interessant zu sehen. Ich habe den wieder eingewoben im letzten Just Watched. Und es war, es ist immer ein bisschen schlimm dann zu lesen, wenn Leute schreiben, alles findest du immer scheiße, aber diese Indie-Kacke, die gefällt dir. Aber ich habe letzte Woche ja schon bei Schröckert gesagt, als der bei uns war, das ist halt auch wie Gran Turismo oder viele andere Filme, bei denen wir jetzt auch zuletzt gesagt haben, so viele Klischees. Es ist ein Liebesfilm, aber es ist einer, der gar nicht viel macht, also der zieht nur an einigen Stellschrauben so ein bisschen fester. Und zwar, indem er hier einfach sehr natürlich schreibt, schöne, natürliche Dialoge und die Charaktere so acten lässt wie echte Menschen. Und dadurch fühle ich mich abgeholt, weil wann immer ich in US-Komödien oder Liebesfilme gehe, habe ich das Gefühl, ja, das ist jetzt hier die erhöhte, überhöhte Version der Realität. Was auch mal cool sein kann, will ich gar nicht bestreiten. Aber das hier finde ich sehr viel lebensnah und dadurch
aber
spannender.
Aber unabhängig davon, dass du den jetzt magst, ich habe gerade geguckt, IMDb, 8,4er Publikumscore, 94er Metascore, Kritiker, Rotten Tomatoes 97% Presse und 94% Audience.
Also, ja. Also der wird auf jeden Fall in meiner besten Liste des Jahres auftauchen. Und ich hoffe, dass ihr diesen Tipp aufgreifen könnt und sagt, rein da.
Spannend.
Rein da war schon drinne. So. Und wir gehen auch rein da.
Okay. Das ist der Code.
Wann gehst du?
Ist der Codewort beim Zugang ins Artemis. Entschuldigung. den Past Lives schauen.
Ja.
Ja, vielleicht schreibe ich der Agentur, ob sie mir meinen Stream jetzt noch schicken, schnell.
Okay.
Vielleicht mache ich das.
Der würde Gina auch gefallen, bin ich mir
sicher. Das glaube ich gerne, als du gerade schon erzählt hast. Hast du Klaus eigentlich schon nachgeholt? Den gibt es ja jetzt seit 2-3 Wochen.
Ich wollte gucken, aber ich habe jetzt...
Muss ich unbedingt nachholen, der muss... Gina kann nicht drüber reden. Ne? Versucht immer anzusetzen, ist vorbei. Die ist so fertig.
Ich will ihn noch schauen. Ich habe jetzt die Tage Women Talking angefangen. Leider mit Carly zusammen. Die war ab Minute 10 so sehr am Schimpfen, dass ich ihn abbrechen musste. Aber
die sitzen halt die ganze Zeit auf dem Heuboden und reden.
Ja. Ich muss sagen, Elemente davon dachte ich so, aber es gab auch Gespräche, wo ich dachte, da musste ich an Past Lives denken, weil hier Dialoge geführt werden, die passen nicht zur Situation. Und die wirken halt auch sehr gestellt. Es wirkt wie ein Theaterstück und zwar eines, was so ein bisschen überschrieben ist. Weil diese Frauen, die ja eigentlich in so einer Zeit da sitzen und...
Wahre Geschichte, ne?
Ja, ja. Ist die wahr?
Ich glaube, die Sekte gibt es und es gibt auch diesen Fluchtversuch. Ich glaube, da ist einige oder sehr angelehnt an wahre Ereignisse.
Ja. Aber es wird im Film ja klar gemacht, diese Frauen haben keine Bildung.
Ja.
Und sie werden von allem ferngehalten, weil sie von den Männern kontrolliert werden sollen. Und dann reden sie aber auf eine Art und Weise miteinander, die zeigt, so ungebildet können sie nicht sein. Und da wirkt das Drehbuch so ein bisschen überschrieben. Ich merkte so, ich würde gerne weitergucken, allerdings ohne die Schimpferei von rechts. Und das werde ich wahrscheinlich jetzt machen, die Tage, wenn ich meine, da sind nämlich...
Kali ist weg.
Kali ist im Urlaub mit der Kleinen und...
Okay.
Ich mache Urlaub zu Hause.
Zu Hause.
Vor Amazon.
Ganz ehrlich, ich glaube, das ist für dich das Beste. Also, da hast du eine gute Zeit. Baldur's Gate 3 wird jetzt bei uns zu Hause auch gezockt.
Ja.
Ja, ich dachte, das wäre so dein Game.
Ich habe ehrlich gesagt bisher nicht die Zeit gefunden.
Das soll doch das Spiel anscheinend des Jahres sein.
Ich bin nur bis zur Charaktererstellung gekommen. Okay. Und da habe ich schon gemerkt, das wird genau mein Spiel sein.
Alle überschlagen sich, wie fantastisch dieses Spiel ist. So.
Ich kenne ja den Vorgänger, der von derselben Firma kommt, der nichts mit Baldur's Gate zu tun hat, aber der war schon brillant.
Okay. Original Sin 2 habe ich auch, aber nur kurz gespielt. Insofern, guck mal, ich bin ein bisschen im Game hier, ein bisschen dabei. So, lass mich mal kurz, soll ich was zu Kandahar sagen?
Ja.
Nicht so gut, wie Schröckert sagt.
Nee, nicht so gut, wie Schröckert sagt.
also
ist er nicht der Filmexperte Deutschlands, wie alle immer sagen?
Nein, er hat ja gesagt, er findet ihn besser als der Pakt. Ich finde ihn ein bisschen schlechter als der Pakt.
Ja.
Weil er noch an viel wichtigeren Stellen, finde ich, so ein bisschen verkackt. Wir haben über die Story ja schon alles geredet. Das gleiche wie der Pakt. Ex-CIA-Agent, muss ein Dolmetscher 400 Meilen durch Afghanistan nach Kandahar retten. Und auf diesem Weg, da ist es schon mal, finde ich, ein Riesenproblem, verzettelt sich dieser Film total darin. Da gibt es Warlords, es gibt IS, es gibt Taliban, die werden mehr oder weniger alle in einen Topf geworfen, beziehungsweise so Warlords in die Richtung, das sind halt Söldner, die machen für Geld alles mit ihren Leuten. Und du kannst aber schon immer schwer auseinanderhalten, wo sind wir gerade, gegen wen ist es hier gerade, dann dieses manchmal, weiß ich nicht, gibt so eine Passage, da sagt Gerard Butler, so mehr oder weniger wirklich, erzählt er dir, wir kommen in ein Land und sagen hier, wie die Regeln sind, wie ihr zu leben habt, wie ihr auszusehen habt und dann gehen wir und lassen euch wieder alleine. Und das war dann so irgendwie so dieses Statement von so einer Pseudo-Reue. Mhm. Aber was ich ehrlicherweise sehr schwierig fand, ist das ganz, ganz, ganz unlogisches Verhalten. Also stell dir mal vor, dir passiert was, in dem Fall wird er ja enttarnt. Und überall in der Presse siehst du sein Gesicht und der wird jetzt gesucht und bist auf der Flucht 400 Meilen. Und dann bist du nur ein Typ mit einem markanten Gesicht, mit einem markanten Bart.
Was vor allen Dingen ein Schauspieler, den jeder kennt.
Ich meine, du würdest doch als erstes dein Bart mal abrasieren.
Ja.
Du würdest dir, weiß ich nicht, Haare, eine Glatze machen, was auch immer. Dinge, die dich nicht wiedererkennen lassen, ja. Und das ist schon mal so ein Ding, wo ich denke, Mann, Junge, ganz ehrlich, du willst mir erklären, ihr seid CIA-Agenten undercover und das ist nicht deine erste Reaktion. Diese tolle Angriffsszene mit dem Helikopter, von der Daniel geredet hat und dem Auto, diese sehr spannende, so mit Nachtsichtgeräten und so, war auch so, weißt du, ein Helikopter, der mit Waffen bestückt ist, den greifst du nicht frontal von unten von vorne an, sondern von unten drunter oder von dahinter, da wo du sie quasi kriegst. Und ich finde, dass dieser Film taktisch so schlecht beraten ist, dass ich dann so rückwirkend überhaupt nicht glaube, dass diese ganze militärische oder CIA da irgendwie funktioniert. Und er kann sich nicht entscheiden zwischen, bin ich jetzt ein Action-Thriller oder bin ich so ein Mann gegen alle, so Wegschießgeschichte. Und auch so die Nebengeschichte, es gibt, die werden enttarnt über eine Journalistin, die als Geisel genommen wird und dadurch wird diese Tarnung breit getreten. Es gibt diese Frau quasi nur als einzige Frauenrolle, damit du so diese Prämisse des Films erfüllst. Wobei ja eigentlich Journalismus und die Gefährdung von Presse in so Krisenregionen, gerade nochmal Frau, Afghanistan, Turkmenistan und so weiter und so fort, super viel hergebe und der Film ohnehin 20 Minuten zu lang ist, hätte man darin was investieren können. So muss sie irgendwie herhalten, damit sie halt eine Frau war. So, und das sind so viele verschenkte Elemente, sodass dieser Film so ultra durchschnittlich daherkommt, aber eigentlich gut aussieht, weil er komplett in Saudi-Arabien gedreht ist, der zweite amerikanische Film überhaupt und dadurch ziemlich echte Kulissen hat in diesem Wüstenbild und auch sein CGI, ich habe ihn ja nur im Stream gesehen, deswegen kann ich es auf der großen Kinoleinwand nicht transportieren, deutlich besser aussieht als bei vielen teuren Hollywood-Blockbustern. Also die Verpackung und ich finde auch Gerard Butler gibt eigentlich was her, weil sie versuchen bei den Charakteren immer so eine Tiefe zu erzeugen, die dann aber bei fast allen Figuren komplett in die Leere läuft und man sich dann fragt, warum habt ihr das überhaupt erst angefangen in the first place? Und damit ist es so, ja, also du kannst The Covenant und den als Doppelfeature-DVD-Heft
irgendwann Gerard Butler ist für mich wirklich so ein, das ist irgendwie, ne, normalerweise würde man sagen, das ist die Sorte Karriere, die irgendwann auf der DVD endet oder im Streamer. Aber Gerard Butler macht diese ganzen kleinen oder semi-kleinen Filme, weil Kanada war ja nicht billig,
ja,
so wie Plane, so wie Chase, alles Filme, die eigentlich im Kino ich will nicht sagen, nichts versucht zu verloren haben, weil ehrlich gesagt sollten die schon alle auch gezeigt werden. Aber normalerweise wäre das sowas, wo jetzt John Cusack zum Beispiel, der ja auch nur noch bei Direct-to-DVD stattfindet, solche Filme passieren dann eher da. Aber ich glaube,
dafür ist Gerard Butler so dieser kantige Heldentyp, den du als Vater, der seine Familie, er ist so eine Schnittmenge aus einem Liam Neeson und einem Sylvester Stallone.
Verstehst ich glaube, du, was ich meine? Weil so dann mal sowas wie Greenland funktioniert, bekommt Gerard Butler dann eine Green Card für 3 weitere Filme, die dann alle nicht funktionieren. Und dann kommt mal wieder einer, der ein bisschen besser funktioniert, der ein bisschen besser läuft.
Ja, aber weißt du noch, dieser, wie hieß denn der, dieser Heat Light? Diese Gangster, wo er diese Bankräuber, Polizisten...
Oh, Criminal Squad.
Das war ja cool. Ich, ja. War ein gutes Ding. Also wenn er so ein bisschen dreckig und rau daherkommt...
Den of Thieves hieß er im Original.
Ja, kann sein. Finde ich, dann geht er gut rein. Also ich finde, der trifft irgend so eine Nische. Da geht zum Beispiel so ein Frank Grillo auch rein, aber funktioniert nicht so gut.
Nee,
diese Nische
leider
ist
nicht.
Schauspielerisch ist er in dieser Nische mit die erste Wahl.
Weil er auch, Frank Grillo ist auch nicht so gut wie Gerard Butler.
Naja, sobald es ins Physische geht, ist Frank Grillo richtig stark.
Ja,
ne?
aber andersrum nicht so. Ich hatte aber gestern, weil du das gerade mit der Journalistin gesagt hast, ich hatte letzte Woche unseren Podcast nochmal gehört und bei dem Gespräch, wo wir dann auch über Jimon Hunsu gesprochen haben, bei Gran Turismo, da dachte ich auch so, eigentlich wäre das eine Geschichte gewesen, die Gran Turismo hätte viel lieber erzählen sollen. Also weil diese Vater-Sohn-Geschichte wird die ganze Zeit angeschnitten und sie haben dann einen Top-Schauspieler mit Jimon Hunsu, aber sie wird nicht aufgegriffen, weil sie stattdessen lieber diese alte generische Nummer mit dem Mentor erzählen wollen. David Harbour ist natürlich der größere Name. Aber es ist eigentlich die blödere Wahl. Und es gibt immer wieder, ich habe das ganz häufig in Filmen, dass ich denke, da wäre die eigentlich spannende Situation gewesen, aus der man hätte was machen können. Aber im Drehbuch schreiben wird das wohl nicht aufgefallen
Jimon
sein.
Jimon Hunsu gibt es aber, glaube ich, auch nie schlecht, aber auch nie als Hauptdarsteller. Ich glaube, seine größten Parts sind sowas wie in Blood Diamond.
Amistad.
Ja, so. Aber der darf immer, habe ich das Gefühl...
Nur am Rande stattfinden.
Ja, aber so gut, also konsequent gut. Ne, der gibt jedes, selbst in Shazam, so als der eigentliche Zauberer, gibt er dem immer eine gewisse Bedeutung.
Ja.
Darf aber nicht mehr.
Du, aber wenn wir bei Sachen sind, die man stattdessen lieber hätte machen sollen, dann kommen wir doch zu einem Film, den man am besten hätte gar nicht machen sollen, nämlich Heart of Stone auf Netflix, der neue...
Hast du den zu Ende geguckt?
Nee. Ich habe dann ab der Mitte angefangen zu spulen.
Ich dachte, da kommt zu kochen.
Nee, und ich glaube, dass die letzten 10 Minuten habe ich mir gar nicht mehr gegeben. Das ist wirklich einfach nur Stumpfsinn der allerkrassesten Sorte gewesen, bei dem ich auch merkte, ich kann das nicht mehr. Also ich habe da auch tatsächlich zum ersten Mal ein Video gemacht, aber auch eine Kritik geschrieben bei Letterboxd, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist auch mal Schluss. Weil man kommt ja dann irgendwann immer wieder an dieselben Punkte. Und ich merkte schon beim Gucken, ich würde hier genau dasselbe sagen wie bei Greyman oder bei Red Notice oder bei Citadel. Die haben sich ja wirklich auch alle Elemente, du hast es in deiner Kritik sehr schön auch beschrieben, ne? Tausche die Entität aus Dead Reckoning aus gegen, hier ist es das Herz, eine Super-KI, die die Welt im Griff hat. Und hier ist es natürlich, wie bei Citadel, auch wieder eine Geheimorganisation, die so geheim ist, dass selbst die Geheimorganisationen nichts von ihr wissen, weil die Agentin, ich glaube Rachel Stone, wird eingeschleust in einer Mission von der CIA. Und dann hast du wie bei Greyman den alten Agenten. War das bei Greyman auch so, dass Chris Evans ein ehemaliger Agent war und dann Rogue gegangen ist? Irgendwie so habe ich das im Gefühl. Auf jeden Fall ist es wieder...
Greyman, das war die ganze Ryan Gosling.
Mit Ryan Gosling, ja.
Ja, das war dieses Agent Six oder nicht Six irgendwas.
Ich weiß es auch nicht mehr. Und das ist das Krasse, ich erinnere mich nicht mehr. Und der ist ja nun wirklich nicht lange her. Aber diese Filme sind vermischen zu einer braunen Suppe aus Bla. Und Heart of Stone ist leider wieder genau dasselbe. Gal Gadot ist eine Schauspielerin, die ich nicht als solche bezeichnen möchte, weil sie wirklich einfach nur was sie gerne macht, ist lächeln. Und da muss man sagen, das guckt sich ja ganz gut weg, aber darüber hinaus findet ja nichts statt. Also da sind keine Nuancen. Es gibt außer diesem Gelächel, gibt es vielleicht noch, dass sie mal böse gucken kann und traurig gucken kann. Das sind exakt 3 Gesichtsausdrücke. Sie ist für mich der weibliche Dwayne Johnson und findet in einer Handlung statt, die wirklich alles alles ist, was man schon mal gesehen hat. Es ist Mission Impossible. Es fängt sogar mit einem Bond-ähnlichen Intro an, was aber auch nicht funktioniert, weil der Song, der darüber liegt, einfach Stulle ist. Und ja, dann hast du halt wieder
Action. Die ganze Musik ist sowieso super anstrengend.
Es ist wieder, die Musik ist von dem Typen, von Steven Price, der hatte den Soundtrack zu Gravity gemacht. Der hat einen Oscar gewonnen dafür.
Ja.
Und hier klingt es, als hätte jemand gesagt, kopier mal Hans Zimmer, aber mach es mal nicht so gut. Und das ist leider halt, alles geht hier in die Hose. Die Action ist halbwegs brauchbar, aber halt so zerstagecrafted. Also alles entweder...
Hier habe ich sogar diesmal den ganzen Greenscreen-Kram gesehen.
Oder, es gibt diesmal, eine Szene in der Wüste.
Dachte so, also wenn ich sehe, dann ist wirklich kacke.
Es gibt eine Szene in der Wüste, da dachte ich so, krass. Also ihr habt es nicht geschafft, also da wäre es ja möglich gewesen, ihr müsst ja nicht nach, was weiß ich.
Aber die haben ja Nevada.
Ja, fahrt doch nach Nevada, da habt ihr doch eine Wüste. Es wird doch nur möglich sein, Sand in den Hintergrund zu bekommen. Meine Fresse, geht auf den Spielplatz oder so. Irgendwo wird es doch die Möglichkeit geben, aber nein, sie müssen es in einem Stagecraft machen.
Hast du soweit ich meine Story gesehen, als ich dieser Tage von dem letzten James-Bond-Film geteilt habe, wie sie Venedig die Kulisse ausleuchten? Das sieht so echt aus. Ja. Da sieht man ja, das ist Studio und sie ist auf dem Balkon draußen, er liegt im Bett. Es sieht so echt aus, die ganze Kulisse im Hintergrund. Ist nicht Venedig, ist eine andere italienische Stadt gewesen. Auf jeden Fall Florenz oder so.
Madrid.
Ist nicht in Italien.
Ja, kennst du nicht den Spruch von, war das nicht, irgendein Fußballer hat doch mal gesagt, Hauptsache Madrid irgendwie, so, oder?
Ne, weiß ich nicht.
Irgendwie,
wenn du anfängst über Fußball zu reden, wäre ich super skeptisch.
Ich glaube, irgendjemand hat das mal gesagt. Ja, das ist halt ein großes Problem, große CGI-Sequenzen. Und das ist, gerade wenn du, ne, wenn du dich so anlehnst an Mission Impossible und es sich so auch so nach Dead Reckoning anfühlt. Der
gleiche Produzent, ne? Glaube ich.
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, damit werben sie auch.
Die gleiche Produktionsfirma wie in den letzten 4 Teilen, glaube ich.
Es gibt so eine Sequenz, die erinnert stark an den Halo Jump aus Fallout. Und da dachte ich, ja, ich kann mittlerweile einfach nur mit 2 Klicks weiter, gibt es ja seit Sonntag auch Mission Impossible Fallout. Und da kann ich mir genau dasselbe angucken in nicht scheiße. Ja, da zeigt sich das, wie man so eine Sequenz inszeniert, wenn man sie plant, wenn man sie gut inszeniert, wenn man Leidenschaft für das Ding mitbringt. Aber hier hat Netflix wieder einfach Millionen auf ein Produkt geworfen, hat Leute installiert, die gerade so in der Lage sind, einen Film herauszuwürgen. Und ja, das reicht dann halt nicht. Und mit Gal Gadot in der Hauptrolle bist du meiner Ansicht nach sowieso schon auf dem Abstellgleis.
Und versuchen dann vor allem da auch ein Franchise drauf auszubauen. Das finde ich schon wieder so anstrengend, dieser Blick immer Richtung Franchise in erster Linie.
Na, das ist eine typische Netflix-Masche. Vorher schon anzukündigen, was für Ambitionen damit bestehen, was natürlich immer in die Hose gehen muss, wenn dann am Ende so ein Film rauskommt. Also, war interessant auch zu lesen. Es gab natürlich wieder so ein paar, die geschrieben haben, ich fand den sehr unterhaltsam. Gut, da kann man dann nichts machen, weil die bekommen dann halt mehr von so einer seelenlosen Scheiße. Aber es Feedback auch auf mein Short-Video, was ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, ey, ich weigere mich, mache ich nicht.
Ich habe viele gehabt, die geschrieben haben, den habe ich nach 20 Minuten ausgemacht, den 30 Minuten ausgemacht.
Das sind diese Filme, die halt nicht mal mehr durchgeguckt werden, weil du willst auch, also das habe ich auch gemerkt, ich wollte gar nicht wissen, wie es endet, weil es mich hat nichts interessiert. Es gab keinen Hook, wo ich dachte, mal schauen, was sie da jetzt rausmachen. Nee, gar nicht. Du hattest in deiner Kritik noch Matthias Schweighöfer hervorgehoben.
Ja, so ein bisschen.
Ja, der hat halt, bei dem muss ich halt sagen, der steht halt die ganze Zeit auch in so einem...
Ja, so Tony Stark-mäßig, so als wenn er mit Jarvis die ganze Zeit so rumfungiert.
Und dadurch redet er ja im Grunde nur so in den leeren Raum hinein.
Aber er wirkt am wenigsten tot von all denen, die
das
da
ist wohl
agieren.
Wahr, habe ich auch das Gefühl gehabt. Ja.
Und Jamie Dornan, ich meine, das ist eigentlich ein guter Schauspieler, aber dieses Foreshadowing in Heart of Stone, es gibt diesen einen Shot, da zieht er sich um, sie sieht Namen auf seinem Rücken und dann lässt die Kamera mal zur Abwechslung kurz in beide Richtungen 5 Sekunden das Bild stehen. Und du merkst schon so, das ist kein Genre für Love Interest.
Ja, ja.
Sie bauen keine weibliche James Bond auf die Männer vernascht, weil das würde nicht funktionieren, um irgendwie weiterzukommen.
Wäre auch
dann
zu früh für den Film.
Dann kann es nur in eine andere Richtung gehen, dann ist sofort klar, wo sich wer wiederfindet. Und das fand ich auch so cheesy.
Es gibt auch am Anfang eine Szene, da steht er einem Bösewicht gegenüber und da gibt es einen Shot auf sein Gesicht. Da guckt er auf eine Weise, wo ich auch dachte, okay, so eine Form von Charakter ist das. Und dann ist es das. Ne? Dann ist es genau das und es entwickelt sich nichts mehr. Das kann man sich wirklich komplett klemmen und also diese Geschichte sich auch einfallen zu lassen und dass da dann das Drehbuch bei Netflix aufschlägt und da oben jemand sagt, jo, machen wir, ey, dieser Verein ist halt wirklich dann auch verloren. Also, weil wenn du solche Drehbücher durchwinkst, obwohl du gerade auch angibst, du willst künftig sparen und nur noch Produktionen durchwinken, wo man das Gefühl hat, yo, das ist es, dann mach doch nicht sowas. Also dann, wenn du ein Franchise produzieren willst, mach doch ein gutes Franchise.
Ich glaube, wenn das so einfach wäre, ich meine, Netflix hat ja auch immer wieder wirklich gute Sachen dabei, aber das sind dann oft die kleineren. Kommen wir mal zu Blue Beetle, weil ich gerade so durchgehe. Was gibt's denn so für Bekannte, ne? Ein bisschen schämen können wir uns. Penguin?
Ja.
Black Widow?
Ja.
Black Panther?
Aha.
Black Canary, okay. Wasp, okay, geschenkt. Rhino, Lizard, Puma, okay.
Was ist denn ein Canary?
Canary wird hier gelistet. Das kriegt alles für dich.
Canary, Kanarienvogel?
Ja.
Ah, siehst du?
So.
Guck mal an.
Das ist Kanarienvogel. Was haben wir hier noch?
Die Canaries.
Okay, das sind dann alles nur die heißen. So, hier dein Howard the Duck.
Ah, stimmt. Howard the Duck.
Na gut.
Ja, wir haben mit Blue Beetle einen Helden aus den 30ern. Ich muss sagen, ich habe noch nie davon gehört. Du bestimmt auch nicht, oder?
Ich habe alle Comics gelesen. Ich habe mir damals die Ausgabe von 39 geordert bei so einer Auktion, weil ich die erste Reinkarnation lesen wollte.
Mhm. Hast du den damals schon 1939 gelesen?
Nee. Das ist nicht, aber eine sehr gute Variante bekommen, ja. Unterschrieben vom Originalautoren.
Wie heißt der nochmal? Tony Surroundi.
Nein, das frage ich mal.
Ja.
Das war ganz einfach. Kumiko Raitiro.
Ja, man kennt ihn. Ja. Na klar. Aber du hast es schon gesagt, 1939 fing das an,
ja.
da noch für unter anderem Fox Comics und Black Beetle war da auch noch kein lateinamerikanischer Held, sondern Dan Garrett, ein Polizist, der dann später, aus dem haben sie dann einen Archäologen gemacht, weil sie gemerkt haben, kommt nicht so gut an, dieser erste Run von Blue Beetle war auch nicht sonderlich erfolgreich. Und dann haben sie ihn gewechselt und er ist gestorben, hat die Flagge weitergegeben an Ted Kord, das war der zweite Blue Beetle, der dann, glaube ich, so ab den 50ern ist der dann in diesen zweiten Run gegangen, ein Millionär oder Milliardär, der einen Skarabäus bekommen hat von seinem Vorgänger, der bei ihm aber keine Superkräfte erzeugt hat. Beim Original Blue Beetle war es noch so, dass er einfach nur sich so Gadgets genommen hat und Vitamine geschluckt hat. Sie hieß irgendwie 2X oder so, mit denen hat er so kurzfristig Superkräfte bekommen. Und später haben sie dann so eine Archäologie-Story mit einem Super-Skarabäus draus gemacht, die ihm diese Fähigkeiten verliehen haben. Und bei Ted Kord war es dann so, der hatte einfach nur teures Spielzeug. Also letzten Endes Batman in Blau. Und
aber Blue Beetle ist im Grunde genauso alt wie Batman dann, ne? Batman ist auch 39 oder 40.
In der Zeit, ja. Und DC hat das dann irgendwann übernommen und hat da den dritten Blue Beetle, den es bis heute gibt, in die der junge Jamie Reyes geschlüpft ist aus El Paso. Und damit haben sie damit so eine ethnische Vergangenheit daraus gemacht, was ich interessant finde, so diese Wahl. Und DC hat den dann eingewoben in einige große Geschichten von DC. Und da war da eine Zeit lang sogar einer der Helden, die dann relativ weit an der Front waren. Soweit ich das gelesen hatte, war es sogar so, dass der in Watchmen, übrigens, da gibt es ja diesen Night Owl, mhm, ne, mit diesem komischen Flugzeug, das ja auch so ein bisschen aussieht wie eine Eule. Und Blue Beetle hat ja auch so einen Flug.
Das ist ein Held hier, ne? Mit Tieren.
Night Owl, ja, stimmt. Und der hat ja auch so einen Käfer, mit dem er durch die Gegend fliegt.
Aha.
Und ursprünglich wollte Alan Moore ihn nehmen, hat auch bei DC angefragt. Und DC hatte aber gesagt, nee, wollen wir nicht. Dann würde man nämlich Blue Beetle immer mit deiner Geschichte verbinden. Und wir wollen den für unsere Zwecke benutzen. 2006 ging das mit Jamie Reyes dann los. Und bis heute ist er das. Und jetzt hatte sich DC gesagt, wir wollen mal auch auf anderen Märkten herumwurschteln. Und nachdem das
Mit Shang-Chi und Black Panther sehr gut funktioniert
hat, haben sie jetzt gesagt, machen wir das mit der lateinamerikanischen Community. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass niemand weiß, dass dieser Film kommt und niemand sich dafür interessiert, was aber natürlich auch so ein bisschen mit dem Status quo von DC zu tun hat. Aber ja, das ist der Ausgangspunkt für diesen Film, der jetzt in den Kinos aufschlägt, bei dem ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ich hatte nichts erwartet und war dann tatsächlich doch ein bisschen überrascht, dass er war durchwachsen, aber gar nicht so übel.
Also was ich ganz anstrengend fand zunächst erst einmal war, in der ersten halben Stunde des Films, Wir lernen so Jamie kennen, der eigentlich wie Hamid, Hamid, irgendwie so, er sagt ja, das ist Jamie, nennt mich lieber Jamie. Es gibt so ein bisschen diese Spielereien und Brückenspiel.
Nee, ich glaube Jaime.
Und er kehrt in sein Zuhause zurück, er hat gerade sein Studium abgeschlossen, ist eigentlich ein bisschen verschuldet, die Eltern sind stolz, aber Gentrifizierung schlägt schon mal als Thema auf. Ne? Die können ihr Haus nicht unbedingt halten, die können sich die Miete nicht mehr leisten und das ist so das, wo dann aber erstmal so im Familienkreis klar gemacht wird, wie sehr dieser Wert Familie und Bande nicht Fast and Furious mäßig im Fokus steht, sondern tatsächlich die Zeit miteinander verbringen, die sich gerne haben, mit der Schwester immer gekabbelt wird. Und das ist eigentlich ganz süß. Aber in der ersten halben Stunde, weil diese Familie so voller Energie ist, wird so viel geschrien. Also wird wirklich so viel geschrien, dass ich das manchmal richtig anstrengend fand, dahin zuzugucken.
Gerade der Onkel.
Ja.
Onkel wirkt wie so ein Comic Relief Charakter, der eigentlich für nicht mehr da ist.
Na, das ist so Tony Stark, der nie Geld hatte und sich damit deswegen nie austoben konnte.
Pur Tony Stark.
Pur Tony Stark, der irgendwo zwischen Mayan MC und da gelandet ist.
Ja, für mich war eher so dieses Ding, ich habe das gar nicht so als Geschichte über Gentrifizierung wahrgenommen, sondern bei mir war es eher so, dass ich
es wird ganz explizit gesagt, die Reichen leben so lange in ihrer Ecke, bis sie beschließen, bei uns wohnen zu wollen und dann zu uns kommen.
Genau, aber ich habe das eher so wahrgenommen wie, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, weil er sehr stark auch von der ganzen Macht Art an Shang-Chi erinnert. Es gibt sogar eine Szene mit einem Bus, die hat man im Trailer schon gesehen, den er dann in so einer Mitte durchteilt. Das erinnert sehr daran. Aber auch so der Tonfall und eben auch diese Art und Weise, also die Idee dahinter, dass DC sagt, wir wollen jetzt mal in einen neuen Markt eingreifen, so wie es Shang-Chi ja dann auch gemacht hat. Shang-Chi hatte aber diese asiatische Kultur oder ganz explizit die japanische Kultur. Es gab dann nicht nur diese Kampftechniken, also Martial-Arts-Szenen, die sehr gut gemacht waren, fand ich zum Teil. Es gab gerade gegen Ende, hast du dann auch mit diesen mythologischen Figuren aus der japanischen Mythologie bist du konfrontiert worden und hattest so diese Sagen- und Mythenwelt wurde damit eingeworben. Und dadurch hatte ich das Gefühl, ja, das spielt tatsächlich auch mit der Tradition der asiatischen oder japanischen Kultur. Hier habe ich aber das Gefühl die ganze Zeit gehabt, was ist denn eigentlich die lateinamerikanische Kultur? Also was weben sie hier ein? Und das Einzige, was ich das Gefühl hatte, was sie mir sagen wollen, ist, alle sind arm. Alle sind arm, die anderen, die Reichen, die dann natürlich amerikanische Einwanderer sind dann auch, sie sind die Leute, die für sie den Boden schrubben müssen, die Toiletten bearbeiten müssen. Und ist das wirklich die Aussage, die ihr über diese Kultur treffen wollt?
Es gibt schon so kleine Hints zum Beispiel. Ne? Ganz am Anfang, er ist das erste Mal wieder zu Hause und sagt so, oh, das habe ich so vermisst. So. Ne? Also gerade die lateinamerikanische Küche ist ja auch so ganz besondere, gerade Richtung Mexiko. Das ist ja das dickste Land der Welt inzwischen. Dabei ist deren Kultur ja eigentlich so Mais, Bohnen, Reis und so richtig geiles Streetfood.
Die sind da alle dick?
Mexiko ist das dickste Land der Welt inzwischen. Das übergewichtigste Land der Welt, ach, noch krass. Schlimmer als USA. Naja. Und da kannst du dir ganze Dokus reinschaufeln über die Verteilung von McDonald's, KFC und Co. mit dem Verhältnis zu den Einkommensstrukturen. Die findest du alle dort wieder, wo die Mieten auch am günstigsten werden. Ist richtig krass, wenn du dir da korreliert nichts zufällig.
Naja.
Das sind ganz klare Strategien, wie man Bevölkerungen krank macht und dabei Profite abschöpft, die nachher übers Gesundheitssystem wieder rein müssen durch die Steuerzahler alle. Aber anderes Thema, großes Thema. Es gibt immer wieder so kleine Verweise, ne? Familie, die Esskultur, das Zusammensein, ein bisschen die Musik, die immer so drunter liegt, aber tatsächlich darüber hinaus ist das ein bisschen mau. Was aber in Blue Beetle viel besser passiert als bei Marvel. Marvel traut sich ja nie, mal ein bisschen emotionaler zu sein, ein bisschen tiefer zu gehen, ohne es sofort wieder mit irgendeinem Witz abzuwürgen.
Mhm.
Und je länger Blue Beetle läuft, umso wärmer bin ich mit diesem Film geworden.
Ja.
Der hat erstmal einen wahnsinnig geilen Soundtrack, wie ich finde, oder Score, eine richtig gute Musik, die so synthetisch 80er-Jahre-Vibes mit sich bringt immer wieder.
Ich hatte viel
Kritik. Weil auch
Kritik
die Gerätschaften, mit denen gearbeitet wird, mich in die Zeit holt. Das mochte ich total gerne. Entschuldige.
Ich hatte viel Kritik gelesen, dass Leute sich beschwert haben, dass der Soundtrack eben auch gar nicht lateinamerikanisch ist. Und ich bin da ganz bei dir. Der Soundtrack ist von Bobby Krillitsch, glaube ich. Das ist der hat ja zuletzt Boys Afraid und Midsommar gemacht. Und der hat hier so einen technoiden Soundtrack gemacht. Der
Wenn du den Schriftzug von Blue Beetle siehst, genau den Fond, das ist genau das, wie diese Musik klingt.
Ja, ja, genau. Und ich muss sagen, es hat ganz gut gepasst und es hat auch ganz gut funktioniert.
Da ist halt auch so ein, es bleibt die Geschichte von einem Jungen, der völlig überfordert wird, weil er gewählt wird und in so eine Sache reingerät und dann übermenschliche Kräfte hat, über einen Anzug und dann eine wirre Organisation, die größere Pläne hat, letztendlich sich gut gegen Böse verortet. Aber es gibt diesen Punkt, in dem dieser Film eben auch klar macht, dass jeder Mensch eine Geschichte hat. Mhm. Und wenn jeder Mensch eine Geschichte hat,
den Moment fand ich mega.
Finde ich super, weil das eben Perspektiven aufmacht.
Ja.
Und weil dieser Film sich traut, und das finde ich richtig gut, da einen Helden zu erschaffen, der das in seinen jungen Jahren zumindest anscheinend durchdringt, moralische Grenzen nicht überschreitet. Wir haben beide, das hat mir Patrice noch gesagt, eine Endcredit-Szene verpasst, die nicht uninteressant wohl ist, wo es weitergehen könnte. Aber das wäre jetzt nicht on record sagen, was man da sieht.
Ich habe es mir gedacht.
Okay.
Ja.
Und das mochte ich aber wirklich ganz gerne. Und ich bin auch gespannt übrigens, weil ich glaube, Brasilien ist ja der größte Comic-Markt der Welt, ne? Und ich glaube, das ist noch größer als USA. Ich hatte mal bei der Comic-Cons machen, die San Diego Comic-Con, ist gar nicht so groß wie das brasilianische Ding. Ich glaube, die ganze Comic-Kultur in Südamerika, da gibt es auch richtig was zu holen.
Ich sollte tatsächlich mal dahin geflogen werden zur Comic-Con Brasilien.
Das soll wohl das absolute Überding sein.
Ja.
Hättest du vielleicht mal machen sollen.
Nee, ich hatte Angst.
Wirklich?
Ja, ich wollte nicht nach Südamerika, weil sie hatten uns vorher schon so eine lange Liste geschickt,
ja,
mit Dingen, die wir unbedingt beachten sollen. Und da standen so Dinge drin wie nicht an der Ampel stehen bleiben, im Auto nicht die Fensterscheibe runtermachen. Und da dachte ich so, also dafür, dass ich zu einer Comic-Con fahre, dass ich da, und ich bin ehrlich gesagt so jemand, der... Ich fühle mich ja eh nicht wohl im Ausland, ja, weil ich halt einfach immer so Ängste habe, wie ich kann das gerade die Situation nicht kontrollieren, wie zu Hause, wo ich mich einfach sicherer fühle, weil ich einfach auch eine gewisse Struktur habe, mein Alltag funktioniert. Das sind ganz komische Ängste zwar, aber...
Das ist gar nicht unrealistisch. Also Mexiko ist ja zum Beispiel sowieso das brutalste Land der Welt, was auch... Also ich muss überlegen, Deutschland hast du jedes Jahr, glaube ich, 300 Morde. In Mexiko hast du 30.000 Morde. Aufklärungsrate Deutschland 90%, Mexiko 3%. Ich habe gestern einen 20-seitigen Artikel in der Geo gelesen, großer Aufhänger über Mafia und Avocados.
Ja.
Was für ein Riesen, 10-20%, wenn du ein Avocado kaufst, geht ins organisierte Verbrechen in Mexiko.
Yeah.
Also hier in Deutschland kaufst du keine mexikanischen Avocados.
Damit bin ich ja dann auch ein Gangster sozusagen. Wenn
du finanzierst mit Shareholder.
Okay. Cool.
Und ich war ja auch in Brasilien für Narcos erste Staffel.
Aha.
Und hatte dort so die erste Folge, wurde gescreent, alles war in Rio de Janeiro. Und Gina und ich sind noch am Tag.
Genau, wir sollten auch nach Rio.
Ich bin an der Copacabana mit Gina lang, so richtig, die so 2 Kilometer nur Copacabana. Dann hat so ein Typ dann irgendwann mich abends, wollte mir die Schuhe sauber machen. Ich so, nee, Mann, möchte ich nicht.
Mhm.
Hat er mich mit so Dreck beworfen, mit so richtig stinkender Pampe an den Beinen und so, und hat gesagt, na, jetzt muss er sauber gemacht werden. Ich so, fick dich. So, was soll das? Bin ins Hotel. Die meinten, ja, das passiert hier halt ganz normal. Sie können es waschen und so.
Also
und sie meinten, die ganz kurz, die Führer, da meinten auch, Copacabana, dass ihr nicht beklaut wurdet, das ist ein Wunder am helllichten Tag. Sie sagen dir ganz klar, wenn du überfallen wirst am Strand in der Copacabana, leg deine Sachen gut sichtbar in den Sand, zieh dich komplett aus, geh ins Wasser und warte, ja, dass sie dich alles nehmen, damit du lebend wieder rauskommst. Das war das, was sie uns
genau
gesagt haben.
Genau, und also ich will nicht, da soll jetzt nicht irgendwie sowas Xenophobes daraus werden, ne? Also weil...
Das ist wirklich nur, was ich erlebt habe.
Ja, und bei mir war es so, dass wir wurden in so vieler Hinsicht gewarnt und ich habe irgendwie so einen Artikel geschickt vom Auswärtigen Amt und der war so lang, dass ich dachte, boah, nee.
Aber so war es halt, du hast diese Favelas ringsrum. Ich meinte noch zu so einer Führerin, mit der sind wir dann hoch zum Zuckerhut und zur Jesus-Statue und so, da meinte ich so, ist doch ganz süß mit den ganzen Kindern, die so Drachen steigen lassen, die so... Mhm. Nee, das sind die Drogenumschlagplätze, die werden so markiert, wenn die Drachen in den Favelas hochsteigen.
Oh, süß. Ja, aber du wolltest erzählen über den Comicmarkt.
Ich wollte einfach nur sagen, ich bin gespannt, wie dieser Film dort eben funktioniert, weil dieser Markt so riesig ist und die ganze Gruppe ja noch gar keinen eigenen, also es ist ja das erste Mal, dass überhaupt lateinamerikanische Kultur sowohl besetzt wird, vor der Kamera, hinter der Kamera viele mitarbeiten. Und da waren ja viele, die sich darauf gefreut haben bei Blue Beetle und ob der einen Platz in der zukünftigen DC-Welt findet, ist ja auch nochmal eine Frage. Aber dadurch, dass er so weitestgehend sehr unbekannt besetzt ist, bis auf eine Susan Sarandon, die mehr oder weniger aber auch random generated von dem anderen hätte gespielt werden können.
Susan Sarandon, ich dachte so, als sie so durch den Film waberte, das ist auch eine seltsame Karriere von einer Oscar-Preisträgerin, glaube ich sogar, oder zumindest nominiert, hin zu jemanden, die in so Filmen wie Enchanted an der Seite als böse Königin kurz zu sehen ist und jetzt hier irgendwie als böse Königin zu sehen ist. Ah, das finde ich fast ein bisschen schade. Ich mochte den Hauptdarsteller, den fand ich sympathisch. Da treffen die mittlerweile sehr gute Wahlen. Ich musste einmal laut lachen, ich weiß nicht, ob du das gehört hast,
ja,
ich will nicht sagen Love Interest, aber es gibt auch noch eine weibliche Hauptrolle, die, als sie das erste Mal den Mund aufgemacht hat, da ist mir fast die Spucke runtergerutscht. Das war schlimm. Also die spielt in dieser Szene schrecklich. Das wird aber besser mit dem Film. Also ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob es ihre erste Rolle war. Ich hatte mal geguckt, so ein, zwei kleine Sachen hatte sie schon. Aber offenbar hat man einen Schauspiellehrer dann engagiert, der gesagt hat, komm, wir setzen uns bis Ende des Films nochmal hin. Das ist dann sehr viel brauchbarer. Und es ist auch schön, dass sie nicht zu so einer Megan Fox gemacht wird, die dann einfach nur hübsch aussieht und sich dreimal über irgendeine Motorhaube dehnt, sondern dann auch wirklich mit dabei ist und einen Effekt für die Handlung hat und zu diesem großen Family- und vor allen Dingen Community-Ding dann da kommt. Und das war so dieser Punkt, wo ich merkte, und das hat sich dann am Ende vor allen Dingen eingestellt, das ist irgendwie, ne, wenn man vielleicht nicht richtig in der Lage ist, hier die lateinamerikanische Community anders zu repräsentieren, das muss man ja nicht machen wie bei Coco, wo man dann halt so dieses Thema Geisterwelten und so hat. Da gibt es ja eine tiefe lateinamerikanische Lore oder auch Mythologie.
Na, mexikanisch, glaube ich, ganz explizit, ne?
Ja, genau. Ja. Und hier hat man das bei diesen anderen Sachen irgendwie nicht so hinbekommen, aber was dann deutlich wird, dass Familie und das Community vor allen Dingen, also dieser Gemeinschaftsgedanke, dass der hier ganz groß gehandelt wird. Und das ist erstmal ungewöhnlich für so einen Film. Ich fand ihn halt als Origin-Story so ein bisschen meh. Drei Dinge, die ich störend finde. Und dafür kann der Film eher so semi etwas. Der Blue Beetle sieht schrecklich aus. Ich finde sein Kostüm furchtbar. Mir ist das viel zu hysterisch, wenn er in dieser Figur drinsteckt, weil der Film macht so eine komische Entscheidung. Das fühlt sich hier wie, ich weiß nicht, ob du den Film Upgrade gesehen hast.
Diese Klar, mit dem, der genauso aussieht, aber nicht er ist wie...
Ja, mir fällt der Name
Tom
jetzt
Hardy.
Ja, mir fällt
aber
der Name.
Aber er sieht genau aus wie Tom Hardy, mit der Kamera, die auch so zentral in der Action bleibt und immer dem Dings folgt.
Exakt, wo er ja so ein Waffensystem eingesetzt bekommt, das er aber nicht kontrollieren kann, das ihn er kontrolliert. Und hier, das hat mich sehr daran erinnert, weil...
Ja, diese Symbionten-Thematik, auch genau, wie bei Venom.
Dieses Symbionten-Ding, dass er quasi nicht darauf einwirken kann, so wirklich, und zwar für weite Teile des Films, was dieses neuartige Waffensystem oder was er da hat, dieser Anzug, denn jetzt eigentlich mit ihm macht. Und dadurch hast du, vor allen Dingen in der ersten Sequenz, hast du so einen schreienden jungen Mann, der durch die Gegend gerissen wird von seinem eigenen Anzug. Und der sieht schrecklich aus. Ich finde, dann wechselt der immer wieder in so eine Tony Stark-Ansicht. Das sieht scheiße aus. Das mochte ich leider überhaupt nicht. Auch seine Fähigkeiten waren so all over the place. Ich hatte das Gefühl, was kann denn der jetzt alles? Der kann alle Laser- und Energiewaffen verschießen und verstrahlen und gleichzeitig alles erzeugen, was er will. Und dann ist die Rede davon, wie die Herkunft dieses Skarabäus ist. Die wird aber nicht wirklich erklärt, ne, was eigentlich ein Element...
Auch diese Macht, die am Anfang, ich meine, das ist in den ersten Sekunden, siehst du, wie das All fliegt und den ganzen Planeten zerstört.
Ja, wird einfach nicht, erklärt. So. Und dann fand ich auch eine ganz skurrile Entscheidung, dass er dann immer wieder in den Actionsequenzen sagt, ey, wir wollen nicht töten. Und das wirkte wie so eine ganz skurrile Entscheidung, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass im späteren Verlauf dann ja doch ganz viele Bösewichte trotzdem getötet werden durch Umstände. Also hier gibt es dann ganz viele Situationen, wo dann zum Beispiel mit diesem Käferfahrzeug wird dann einer zertreten, später dann werden Leute einfach wahllos erschossen mit einer Gatling-Gun.
Da kriegt das auch so eine Batman-Ebene, wenn sie dann noch so Waffen entdecken.
Ja.
So aus der Legacy dieser.
Und wo dann jeder mal so eine Waffe in die Hand nehmen darf. Und da, ich hatte ganz viele Momente, wo ich dachte, ich hatte so eine interne Wertungsskala. Ich dachte am Anfang so, 2,5, dann ging es so hoch auf 3, dann dachte ich wieder so, nee, doch nicht, gerade so. Und dann am Ende dachte ich, boah, der ist richtig stark. Am Ende gibt es ein paar Entscheidungen, wie zum Beispiel mit dem Bösewicht, dieser eine Moment, den du angesprochen hast, den ich fantastisch fand. Ich fand das ganze Finale, ehrlich gesagt, echt okay, weil es auch nicht dieses typische Finale gewesen ist, weil Shang-Chi macht ja am Ende dann auch so was sehr Ähnliches. Er ist am Anfang total coole Martial Arts in geilen Settings, mit zwar auch so super Bösewichten, die bekämpft werden.
Filme stehen und fallen mit dem Ende.
Genau. Und da am Ende kommen dann Riesendrachen und Armeen, die aufeinander prallen. Ganz typisch Marvel. Und das wird hier mal nicht gemacht. Und das fand ich ansprechend. Sondern es gibt dann eher so einen emotionalen Kampf gegen den Bösewicht. Und es gibt Familie und es gibt vor allen Dingen auch Situationen, wo dann sehr emotionale Momente erzeugt werden, die bei Marvel gar nicht mehr funktionieren, wenn man sie versucht, weil der Aufbau gar nicht da ist. Aber weil man hier sehr viel Zeit am Anfang mit dieser Familie verbringt, passieren so Dinge, wo ich merkte, oh, jetzt bin ich bei den Charakteren auch dabei. Trotzdem ist es ein Film, wo ich wirklich hin und her gerissen war zwischen, braucht das die Welt, brauche ich das? Es ist halt wieder eine Origin-Geschichte mit einem Helden, der mich nie abgeholt hat, wo ich dachte, die Figur selbst finde ich völlig uninteressant. Ich mochte eher die Familie, Und immer dann, wenn er sein Kostüm aus hat, fand ich den Film besser, als wenn er darin herumspringt. Weil er aber auch erst sehr, sehr spät überhaupt diese Kräfte richtig annimmt, seine Rolle richtig annimmt. Und das ist, es werden dann coole Situationen erzwungen, auch weil ein Soundtrack dann anspringt von, was weiß ich, Cypress Hill läuft dann einmal rein und du hast das Gefühl, die Szene ist aber nicht so cool, wie ihr sie mir gerade verkaufen wollt mit dem Soundtrack. Auch die Inszenierung ist da leider nicht so toll. Dementsprechend, ich bin da echt hin und her gerissen. Ich habe von Yves, ich habe den jetzt mal noch gefragt, der fand den in eigenen Worten kacke. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, für wen ist das was? Ist es was, ich weiß gar nicht.
Ich bin wirklich mit einem netten Gefühl rausgegangen und dachte, ich würde da mehr von anschauen. Ich mag, also du fragst ja, für wen ist das was? Ironischerweise muss ich so an Stranger Things Fans denken. Ich weiß nicht warum, weil dieser Musikvibe und dieser Look die ganze Zeit so darüber ist.
Ja, dieser Neon-Look.
Ja,
ne?
Das ist irgendwie, ich finde das irgendwie erfrischend. Das siehst du von DC so sonst nicht.
Ich hatte mich danach dazu hinreißen lassen zu sagen, das ist für mich die beste Comic-Superhelden-Story des Jahres war. Aller Zeiten. Da, Guardians of the Galaxy hast du dann genannt, der war besser. Ich würde dir insofern beipflichten, dass es der rundere Film ist. Aber
der hat ja auch schon zwei Filme Vorlauf.
Ja, eben. Ja. Und der lebt dann eher auch von dem, was man vorher schon erlebt hat. Der hier ist als Origin-Story aber echt nett genug.
Ja, und ich mag das auch. Es werden nicht Planeten und es werden nicht ganze Städte in Schutt und Asche gelegt, sondern es ist so sein Fokus und das mag ich gerne.
Ja.
Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. 120 Millionen trotzdem. Dabei kann der Cast nicht so teuer gewesen sein.
Nee, und das wird ja nicht einspielen. Also ich bin mir relativ sicher, es gibt jetzt schon so erste Hochrechnungen, die sind zwar gestiegen, weil Warner es auch clever gemacht hat. Sie haben, glaube ich, bei allen Barbie-Vorstellungen, ne, macht ja Sinn, haben sie Blue Beetle vorher gezeigt. Und dadurch ist der jetzt nochmal besser im Tracking gestiegen, weil der vorher waren so die Forecasts fürs erste Wochenende 30 Millionen weltweit. Und das ist natürlich bei 120 Millionen nichts.
Aber gut, jetzt kommen ja unsere Kritiken und dann haben wir ja danach, gehen die Leute ja in Deutschland und haben wir 30 Millionen in Deutschland.
Ja, also es ist ja jetzt auch nicht so, klar, du hast natürlich recht, die Massen
meine
springen ins Kino.
Ich meine nichts davon ernst. Für alle, die mir dann schreiben, Robert.
Du bist so arrogant. Nee, aber ich würde jetzt ja auch nicht sagen, ich bewerte ihn jetzt für mich. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Leuten empfehlen würde, da reinzugehen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber schon anhand des Trailers entscheiden. Ich glaube, ich kann sagen, er ist nicht so schwach, wie der Trailer es vermuten lässt. Aber er ist jetzt auch kein Film, den man unbedingt sehen muss.
Aber das finde ich eigentlich ganz schön, dass man mal reingeht und über die Figur eigentlich nichts weiß. Weil wann ist denn das letzte Mal der Fall gewesen bei einem Superheldenfilm? Alle sind irgendwie mit irgendwas verbunden oder müssen Geschichten weitererzählen.
Ehrlich gesagt, so von Doctor Strange hatte ich vorher eher so noch nie gehört. Aber auch Shang-Chi zum Beispiel,
ja, ich meine
große Fragezeichen.
So. Deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne, dann so reinzugehen, ohne dass Leute ständig fragen müssen, muss ich das alles gesehen haben und die Serie, damit ich das verstehe? Ist ja nicht der Fall, könnt ihr einfach anschauen.
Ich glaube, da, was man am ehesten sagen
einmal
kann,
Flash erwähnt und Batman, glaube ich.
Ja, und es gibt am Anfang...
Shirt mit Gotham, irgendwas University. Anscheinend war er dort.
Am Anfang war ich sehr verliebt. Sie zappen durch den Fernseher und es kommt eine kurze Szene, wo so ein metallener Käfer zuschnappt auf eine Hand. Hast du die Szene gesehen? Ist aus Guillermo del Toro's Kronos, so ein Vampir-Film. Und da dachte ich, ah, nett. Der Regisseur, nicht nur, dass es so ein Nod in Richtung Guillermo del Toro geht, gibt, also so ein Landsmann, sondern auch eine Geschichte, die sehr ähnlich ist und mit ähnlichen visuellen Elementen. Das fand ich interessant.
So, sehr verkürzter Unterricht, hat trotzdem eine Stunde gedauert.
Die Klassenuhr klingelt. Ja, damit sind wir durch. Die nächsten Wochen, wir haben vorhin schon geschaut. Robert hat, was ist die Presseeinladung für nächsten Montag, die du hattest? Frauen im Feld?
Frauen in Landschaften.
Frauen in Landschaften, ja. Also wir kriegen gerade Pressevorführungen zu Filmen.
Wir sagen mal, Frauen in Landschaften gibt es. Dann gibt es die Woche Pambara, die Mittagsfrau, Wild wie das Meer, neue Geschichten vom Franz. Das Rad der Zeit, Staffel 2.
Ja. Also es kann sein, dass wir in den nächsten Wochen diesen Podcast füllen werden müssen mit ein paar Sachen, die vielleicht jetzt nicht so spannend sind. Aber das Fantasy Filmfest kommt auf uns zu. Und da werde ich jetzt schon ein paar Sachen gucken. Vielleicht so ein paar Genre-Hits Ende des Monats.
So, ich gucke The Bear weiter, startet diese Woche. Da freue ich mich sehr drauf. Gerade während wir saßen, wurden die ersten Screener zugestellt zu den ersten Folgen Ahsoka.
Ach stimmt, wann startet denn das?
Anscheinend bald.
Okay.
Wenn die Screener kommen, dauert es nicht lange.
Okay.
So, also, danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Kommt gut durch die Hitze, durch die Unwetter. Passt auf euch auf. Tschüss.